Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Ein Thema haben wir für Sie ausgesucht und vier Bücher dazu auch. Heute geht es um Zukunft. Und für das erste Buch, da schauen wir aber gar nicht so in die ferne Zukunft, sondern bleiben in der unmittelbaren. Die Anthologie 2029, Geschichten von morgen, vereint nämlich 11 Erzählungen von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren. Herr Hörning, die Zusammenstellung oder bei einer Zusammenstellung denkt man, gut, Zusammenstellung. Aber wie kam es zu diesem Buch? Weil da steckt ja doch ein bisschen mehr und vor allen Dingen auch mehrere Akteure hinter.
Das stimmt. Also ich habe vor etwa 2 Jahren im November 2017 eine Mail von meiner Kollegin Doris Plöschberger bekommen, die eine Mail wiederum von jemand anderem bekommen hat, nämlich von Jan Berning vom SWR. Und der hatte in diese Anthologie Angebot gemacht. Und zwar, der Hintergrund war, NDR und SWR haben 11 Schriftstellerinnen und Schriftsteller angefragt, ob sie nicht ein Treatment oder eine Erzählung schreiben können, aus denen dann womöglich Filme entstehen. Mhm. Diese Ergebnisse fanden die so großartig, dass sie gesagt haben, es muss unbedingt ein Buch draus entstehen. Deswegen also wurde Doris Plöschberger sozusagen ins Boot geholt. Dann habe ich es gelesen, dachte, ja, sehr gut, bravo. Mhm. Und just zur selben Zeit war ich im Gespräch mit unserem Verlagsleiter Jonathan Landgräbe, der kurz vorher mit dem Futurium, dem Haus der Zukunft hier in Berlin, das jetzt gerade eröffnet hat, gesprochen hat. Und die haben sich vorgestellt, sie hätten gern ein Buch zur Eröffnung des Futuriums, in dem Schriftstellerinnen und Schriftsteller über die nahe Zukunft schreiben. Und dann haben wir uns beide so angeschaut und gesagt, hey, das haben wir doch eigentlich schon. Und haben dann erstmal mit NDR und SWR gesprochen, ob sie sich vorstellen können, dass Futurium Boot ist. Dann haben wir mit dem Futurium gesprochen, ob sie sich vorstellen können, dass NDR und SWR Boot sind. Und alle waren begeistert. Und so ist das Projekt zustande gekommen.
Klingt toll. Das passt auch ganz gut. Nachher ist nämlich der Chef vom Futurium hier auch noch zu Gast. Ich stelle es mir aber trotzdem ein bisschen schwierig vor. Also wenn man einem Autor sagt, schreib eine Utopie in meinetwegen 2200, dann kann er freidrehen. Mhm. 2029, das sind jetzt noch 9 Jahre. Ja. Gab es irgendwelche Anhaltspunkte oder irgendwelche Wegweiser, die den Autoren mit an die Hand gegeben wurden?
Ja, die gab es schon. Also die Aufgabe war, es sollten keine dystopischen Szenarien werden. Es sollten keine apokalyptischen Geschichten werden. Es sollte nicht in der fernen Zukunft spielen, also jetzt nicht in Science-Fiction-Zeug, sondern es sollte tatsächlich eher sozusagen etwas abbilden im mikrosozialen Bereich. Also wie verändert sich unser Leben durch KI zum Beispiel? Wie würde sich unser Leben verändern durch die neuen Medien, durch die sozialen Medien? Also was passiert eigentlich vorstellbar in 10, 15 Jahren? Das war so die Aufgabe.
Und viel Zwischenmenschliches kann man.
Sehr viel Zwischenmenschliches. Genau. Es sollten möglichst emotionale Geschichten sein. Mhm. Natürlich, die sollten sich im persönlichen Bereich abspielen. Also sozusagen der mikrosoziale Bereich.
Ja, und jetzt gucken wir uns diese 3 Bücher an und sehen ja 3 unterschiedliche Cover. Müssen Sie uns erklären, ist jedes Buch, gibt es diese 3 Editionen oder gibt es noch mehr Farben?
Es gibt noch viel mehr Farben, also beziehungsweise es gibt noch viel mehr Farbkombinationen. Der Hintergrund ist folgender, wir haben uns gedacht, 2029, in diesem Buch werden mögliche 11 Zukunftsszenarien gezeigt. Es sind sozusagen 11 verschiedene Zukünfte und es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr. Die Zukunft ist nicht festgelegt, es gibt unendlich viele Zukünfte und das wollten wir irgendwie auf dem Cover abbilden, hatten eigentlich nicht so richtig eine Idee wie. Und dann kam unsere Herstellungsleiterin Alexandra Stender auf eine geniale Idee und hat gesagt, Irisdruck, das ist es, das wollte ich schon immer ausprobieren. Und Irisdruck funktioniert ungefähr so. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben die Druckwalze, da wird dann händisch, also von den Druckern, verschiedenste Farben drauf geschmiert und dann wird gedruckt.
Okay.
Und man hat ungefähr 250 und dann vermischen sich die Farben. Und irgendwann so nach dem 250. Druckvorgang werden die Farben sehr mulchig, braun, nicht mehr schön anzuschauen. Die Walzen werden gereinigt und dann werden die Farben nochmal in verschiedensten Kombinationen wieder anders. Ja. Und so unterscheidet sich wirklich jedes Buch von dem anderen. Es gibt also unendlich viele Zukünfte. Gut, wir haben jetzt nur 4.000 gedruckt, aber mindestens 4.000 Zukünfte für dieses Buch.
3 der Geschichten von 2029 werden ja jetzt verfilmt, aber nicht nur das. Emma Braslavsky hat nämlich basierend auf ihrer Idee dieser Erzählung in 2029 ein ganzes Buch geschrieben, nämlich den Roman Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten. Frau Plöschberger, in der Erzählung von Emma Braslavsky. In 2029 geht es ja um die schwierige Beziehung einer Frau mit ihrem Androiden. Wie wird jetzt diese Idee weiterentwickelt?
Ja, diese Konstellation hat natürlich deshalb wahnsinnig viel Potenzial, weil die Paartherapeutin, also der weibliche Teil dieser Paarbeziehung, eigentlich die Ansicht vertritt, echte, wahre Liebe gibt es nur zwischen Menschen und nicht zwischen Menschen und Androiden. Nun, nachdem ihre eigene Beziehung aber zerbrochen ist, bestellt sie sich ausgerechnet so einen, könnte man sagen, Liebesroboter. Ja. Das nimmt ein schlechtes Ende. So viel kann ich hier vielleicht vorwegnehmen, ohne die Details zu verraten. Aber in dieser Konstellation liegt wahnsinnig viel Potenzial. Emma Braslavsky dreht dann nämlich für den Roman diese Konstellation um. Die Hauptfigur in ihrem Roman ist jetzt tatsächlich ein Hubot, also ein Human Robot, der allerdings nicht mehr völlig in Diensten der Menschen steht. Er ist nicht mehr Sexroboter, Liebesspielzeug, könnte man sagen. Er ist auch nicht mehr Teil der Haushaltsrobotik, sondern er ist in Diensten der Polizei, ist dort als Sonderermittlerin tätig, ist insofern den Menschen gleichgestellt. Also das hat schon mal großes Potenzial. Und dann gibt es noch einen zweiten ganz wichtigen Aspekt, der damit zusammenhängt. Dieser Roboter, könnte man sagen, ist weiblichen Geschlechts, muss sich also in dieser Welt der Polizei behaupten. Und aus dieser Gemengelage entsteht ein Roman, der alles Mögliche ist. Der ist Kriminalgeschichte, er ist Großstadtroman, könnte man sagen. Er erzählt auch vom Zerfall einer Familie und das mit viel schwarzem Humor, mit sehr viel Spannung und stellt die ganze Zeit eigentlich die Frage, wo liegt die Grenze zwischen künstlich und natürlich, zwischen echt und virtuell.
Ja, und wie definiert denn dieser Roman das Menschsein? Weil das wird ja auch plötzlich ganz, ganz anders beurteilt, nehme ich mal an, wenn da jemand ist, der zwar aussieht wie ein Mensch, aber gar keiner ist.
Ja, also Emma Braslavsky ist zu klug, um ganz frontal auf diese philosophisch und religionsphilosophisch aufgeladene Frage zuzusteuern, was ist der Mensch? Aber sie wendet einen Trick an und dieser Trick geht so, dass nicht nur ein Hubot die Hauptfigur ist, sondern dass wir auch aus der Optik dieses Hubot auf die Menschen, also auf uns selbst blicken. Und diese wahnsinnig leistungsfähige Maschine, dieser Hochleistungsrechner, gerät immer dort an seine Grenzen, wo er mit Menschen zu tun bekommt, wo er mit Menschen interagiert muss, wo er auf die Irrationalitäten dieser Menschen stößt, die nicht immer zielgerichtet handeln, die nicht immer klug und rational handeln. Der Rechner, der Superrechner, der gewissermaßen seinem Betriebssystem folgt, der seinen installierten Programmen folgt, läuft dort heiß, wo diese Interaktion nötig wird. Und die ist nötig, weil dieser Superrechner sich auch erst, wenn man so will, seine Rolle als Mensch, als weiblich definierter Mensch, erst erfinden muss und damit gewissermaßen eine quasi Persönlichkeit entwickeln muss. Das ist selbst für einen Superrechner eine ganz schöne Aufgabe.
Jetzt werden ein paar Leute sagen, warum soll ich denn jetzt einen Roman über die nahe Zukunft lesen? Warum jetzt nicht irgendwelche popularwissenschaftlichen Bücher, die da vielleicht analytischer, wissenschaftlicher rangehen?
Ja, weil wir etwas, könnte man vielleicht sagen, über unser gelebtes Leben erfahren wollen. Und zwar über die Innenseite unseres gelebten Lebens. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir ins Kino gehen, warum wir ins Theater gehen und warum wir eben lesen, warum wir Literatur lesen. Egal, ob das Science Fiction ist, ob es Romane von Tolstoi sind oder Gedichte. Das ist dann egal. Wenn wir das Gefühl erleben wollen, wie es ist, wenn nach einem langen, verregneten, grauen Berliner Winter endlich die ersten warmen, sonnigen Frühlingstage kommen, dann lesen wir nicht den Wetterbericht, so detailliert er auch sein mag, sondern wir lesen ein Gedicht, ein Frühlingsgedicht von Mörike vielleicht. Und vielleicht ist das der eigentliche Unterschied zwischen Mensch und Maschine, dass wir süchtig sind nach diesen guten Geschichten, die uns so viel über uns selbst erzählen. Und dieser Roman ist so eine Geschichte.
Denkt man über eine Liebesbeziehung, meinetwegen zwischen einem Menschen und einem Androiden nach, da kommt man natürlich ganz, ganz, ganz schnell in die Fragen der Ethik. Und ganz genau darum geht es auch im folgenden Buch. Die Wiener Philosophin Dr. Janina Loh hat das Buch Roboterethik geschrieben. Herr Hölzing, ich glaube, wir müssen erstmal festhalten, Roboterethik, also Science Fiction ist jetzt nicht. Was ist genau Roboterethik?
Also Roboterethik ist, wie man sagt in der Philosophie, eine Bereichsethik. Das heißt, es gibt das große Gebiet der Ethik in der Philosophie und dann gibt es Teilbereichsethiken. Anderes Bereich wäre die Tierethik zum Beispiel. Das sind ethische Bereiche, die sich dann mit dem Umgang mit nichtmenschlichem Gegenüber befassen und die beantworten dann so Fragen wie, inwiefern sind diese nichtmenschlichen Gegenüber von uns moralische Subjekte, moralische Akteure, inwiefern ist ihnen bestimmtes Verhalten geschuldet von unserer Seite, inwiefern kann ihnen auch Verantwortung zugeschrieben werden. Das sind so die grundlegenden Fragen, mit denen sich die Roboterethik befasst. Und das sind dann Bereiche in der Industrie, wo Roboter eingesetzt werden, in der Pflege, in der Therapie, in der Medizin, autonomes Fahren ist ein weiterer Bereich, im Militär. Und als letztes gibt es dann auch den neuen Bereich, zum Beispiel der Sexrobotik, in dem Roboter heute zum Einsatz kommen.
Was unterscheidet denn diese Roboterethik von anderen Ethiken? Gibt es da irgendwas oder sagt man einfach, gut, ist jetzt relativ neu so eine Roboterethik, aber ansonsten hat sich nicht viel verändert?
Naja, der Unterscheidungsgegenstand ist halt eben der Unterscheidungspunkt ist eben der Gegenstand. Also sie beschäftigt sich halt mit Roboter im Vergleich zu anderen Ethiken. Ansonsten kommt aber natürlich das ganze Besteck, das die Ethik als philosophische Disziplin hat, auch in der Roboterethik zum Einsatz. Und es ist eben auch die Disziplinen, mit denen die Roboterethik interagiert, sind eben spezifische. Das ist dann die Informatik, das ist die künstliche Intelligenzforschung, die Robotik, die Ingenieurwissenschaften. Das sind eben die Bereiche, mit denen die Roboterethik dann zu tun hat.
Das Buch heißt ja Roboterethik, eine Einführung. Da habe ich mir überlegt, okay, ist das jetzt so das erste Standardwerk zu diesem Thema oder was ist es?
Das hoffen wir natürlich, dass das ein Standardwerk zum Thema wird. Es ist jetzt nicht das erste Buch zum Thema. Das Thema wird schon seit längerer Zeit jetzt diskutiert, eben mit dem Entstehen dieser neuen Technologien, der neuen Roboter, den Fortschritten, die die künstliche Intelligenzforschung macht, kamen da immer mehr Bücher. Mhm. Aber das ist jetzt tatsächlich auch für den deutschen Raum so eins der ersten Bücher, dass man versucht, dieses ganze Feld mal so systematisch aufzurollen, zu zeigen, was es da so gibt an Forschung, was die verschiedenen Positionen sind und da versucht das Buch so einen ersten Aufschlag mal zu machen.
Warum ist es so wichtig, das jetzt schon zu machen? Weil für viele Leute sind ja Roboter immer noch, obwohl sie ja in unserem täglichen Leben schon eigentlich vorhanden sind, aber immer noch so ein bisschen was Abstraktes. Warum beschäftigt man sich jetzt mit diesem Thema?
Na, weil es langsam tatsächlich immer virulenter wird. Die Roboter kommen schon zum Einsatz. Es gibt schon erste Roboter, die in der Pflege zum Beispiel eingesetzt werden, in der Medizin. Ganz großes Thema ist sicher das autonome Fahren, also selbstfahrende Autos werden schon eingesetzt im Straßenverkehr. Das ist eine Entwicklung, die wird immer weiter um sich greifen. Und die wirft ja enorme ethische Fragen auf, nämlich also die einfachste Frage, wer ist verantwortlich, wenn ein Unfall passiert?
Geklärt im Buch?
Das wird endgültig geklärt, nicht in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie sagen kann, so hier ist die Antwort und danach könnt ihr am Reißbrett das entwerfen. Aber es werden sozusagen die verschiedenen Antworten, die es im Moment gibt, werden dargestellt und in ihren Stärken und Schwächen diskutiert, weil es nämlich im Moment auch noch so ist, dass es eigentlich keine endgültige Lösung gibt für diese Verantwortungszuschreibungsprobleme. Und da ist sind die Gesetzgeber, die Europäische Union, sind gerade in Diskussionsprozessen, um diese Dinge zu lösen. Und da spielt natürlich auch die Ethik als Disziplin, die Rechtswissenschaft eine wichtige Rolle, da mitzusprechen und zu entscheiden, wie man diese Fragen denn dann löst, wenn dann ein Unfall passiert mit einem selbstfahrenden Auto. Das ist sozusagen das große Thema. Ja.
Und damit kommen wir jetzt schon zum Seitensprung hier beim Suhrkamp Espresso. Kommen wir also zu einem Buch, das zwar zum Thema passt, aber nicht aus dem Suhrkamp Verlag ist. Und dazu begrüße ich jetzt hier bei mir Stefan Brandt. Er ist Leiter des gerade in Berlin eröffneten Futuriums. Guten Tag, Herr Brandt.
Guten Tag.
Das passt natürlich fantastisch, ne? Zukunft, darüber reden wir. Und dann ist der Leiter des Futuriums hier. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
Ich habe ein Buch von Marius Sixtus mitgebracht, Warum an die Zukunft denken, ist im Duden Verlag erschienen im Oktober 2019, also noch relativ frisch. Und ja, es hat 120 Seiten, was schon mal erstaunlich ist, wie ich finde. Mhm. Denn bei Zukunft würde man ja wahrscheinlich eine ganze Bibliothek erwarten, eine mehrbändige Reihe. Aber Mario Sixtus, er ist Journalist, er ist Dokumentarfilmer, er ist auch ein ganz eifriger Twitterer. Er hat es geschafft, sehr zu komprimieren. Und das finde ich spannend an diesem Buch. Er macht so eine richtige Tour d'Horizon von der Antike bis in die Gegenwart. Da geht es um Gelehrte der Antike, da geht es um Augustinus, da geht es aber auch um Jutta Almendinger, die Vermächtnisstudie in Deutschland gemacht hat. Also von der Philosophie, Sozialwissenschaften, Psychologie, Neurowissenschaften, da ist faktisch alles drin. Und das finde ich eben das Spannende an diesem Buch. Das ist so ein assoziatives Vorgehen, sich Zukunft anzunähern. Was kann Zukunft sein? Es ist der Möglichkeitenraum, an den wir denken, der uns viele Pläne überhaupt eben erst möglich macht. Auf der anderen Seite ist Zukunft aber vielleicht auch etwas, was uns Angst macht. Also er geht auch ganz stark auf diese Bedrohungen ein, auch darauf, dass viele Menschen gar nicht wollen, dass sich viel ändert, dass sie lieber das erhalten möchten, was derzeit da ist oder ihren Lebensstil fortsetzen möchten, egal wie die Nachhaltigkeitsdiskussionen nun sind. Also er geht auch auf die Probleme ein. Er macht deutlich, dass es auch viele Hürden gibt, über Zukunft so nachzudenken, dass wir Dinge auch verändern wollen. Aber er macht auch Vorschläge. Er macht Vorschläge, wie wir vielleicht doch zu einer, wie soll ich sagen, positiveren, aktiveren Sicht auf Zukunft kommen können und auch so ein großes Thema wie Nachhaltigkeit besser in den Blick nehmen können. Mhm. Er macht nämlich den Vorschlag, lass uns über uns selbst so nachdenken, als seien wir eigentlich jemand anders in der Zukunft. Er macht deutlich, ja, die Psychologie, die sagt eigentlich, die Person, die wir in 20, 30 Jahren sind, unterscheidet sich komplett von der, die wir heute sind. Und das wiederum führt eigentlich zu mehr Empathie, weil uns gegenüber sind wir häufig unerbittlich und wir erwarten von uns quasi Superkräfte in der Zukunft. Er sagt, wenn wir uns eher als eine ganz andere Person sehen, die sich durch viele Umwelteinflüsse, Eindrücke verändert hat in 30 Jahren, dann gehen wir gnädiger mit uns um, aber gleichzeitig trauen wir uns dann vielleicht am Ende auch wieder mehr zu, Dinge zu ändern. Und er prägt am Schluss dieses schöne Wort von der Tempathie. Also einer Empathie, die aber auf die Zeitlichkeit geht, die also auf die Zukunft gerichtet ist. Und damit, glaubt er, können wir die Zukunft besser in den Griff bekommen.
Was nehmen Sie aus dem Buch für Ihren Job, also als Leiter des Futuriums mit?
Ja, ich nehme mit, dass das, was wir machen, offenbar sozusagen auch in der Welt der Intellektuellen, der Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch einen Widerhall findet oder zumindest Themen sind, die dort auch genauso virulent sind. Weil er geht ähnlich assoziativ vor wie wir. Wir machen ja auch, wir sprechen ja von dem Begriff Zukünfte. Uns geht es ja darum, nicht zu sagen, das kommt auf uns zu, das müssen wir tun, sondern wir legen Optionen dar. Wir stellen die Frage, wie wollen wir leben? Und wir machen eben auch vor den Grenzen, vor den Risiken nicht halt. Bei uns ist ganz klar, wir wollen nicht alles rosa-rot sehen, aber wir gehen doch mit dem Blick daran, dass wir Dinge ändern können. Denn wer, wenn nicht wir, können Dinge ändern? Und ich glaube, diese Vielfalt, dieses positive Herangehen, ohne die Risiken auszublenden, ich glaube, das ist absolut eine Schnittstelle zu dem, was wir in diesem schönen Buch finden.
Und das alles mit recht wenig Seiten. Vielen Dank für Ihren Besuch. Und das war's auch schon wieder vom Suhrkamp Espresso. Dieses Mal, wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen Tschüss.